Ja, liebe Glaubensgeschwister, vielen Dank für die herzliche Aufnahme und die Möglichkeit, für euch den Dienst zu tun. Und ich muss sagen und muss euch gestehen, heute Morgen habe ich gerätselt mit dem Karl, wie lange ich eigentlich den Karl jetzt schon kenne, ungefähr 16 Jahre. Und jedes Mal, wenn ich dahergekommen bin, es magen fruchtbare Zeiten gewesen sein, vielleicht auch Wüstenwanderung oder Durststrecken, immer wenn ich daherkomme, jubelt mein Herz. Und der Herr hat das erhalten, wofür er sein Werk bestimmt hat. Ja? Und ohne den Heiligen Geist würden wir alle nicht da sitzen. Und ich staune, ich bin überwältigt davon, weil ich wusste eigentlich gar nicht, wie fange ich meine Predigt an heute Morgen. Man tut sich das so ein bisschen vorbereiten, ist völlig klar, so eine Einleitung. Und dann hat alles zusammengepasst. Der König auf dem Thron, der Maurus unterstreicht es im Gebet. Jetzt haben wir das letzte Lied gesungen. Es gibt keinen besseren Zugang für eine Predigt, aber ich möchte euch ein bisschen sagen, was mein Herz bewegt hat in letzter Zeit. In jungen Jahren habe ich meine Eltern verloren und dort stehst du an einem Grab. Und das war für mich eigentlich im Vorfeld, als die Mutter auf dem Sterbebett gelegen ist, war das eigentlich die Entscheidung. Ich war christlich aufgewachsen, ich war in der Sonntagsschule, habe die Psalmen auswendig gelernt. Ich habe so alles gewusst, aber die Botschaft ist nur da oben drin geblieben und nicht ins Herz reingerutscht. Mein Vater hat es so schlau, so klug, so geleitet vom Geist Gottes gebetet, dieses Abschiedsgebet mit unserer Mutter oder auch seiner Frau, dass ich das als Anlass genommen habe, das überhaupt als Übergabegebet für mein Leben zu sehen. Und seitdem gehe ich mit Jesus. Habe natürlich noch ganz praktische Schritte getan, das heißt seelsorgerliche Schritte, wo viel Ballast in meinem Leben war, viel Sünde da war. Und jetzt, ja, standen wir vor einiger Zeit wieder am Grab von der Hilde und da habe ich gestaunt. Ich habe mich gefreut, obgleich ich sagen muss, die Angehörigen, für die ist es ein schmerzlicher Prozess. Und da möchte ich euch einfach auch noch viel Segen wünschen und dass der Herr euch den nötigen Trost gibt. Aber du stehst dann vor so einem Grab. Als Mama gestorben war, habe ich beispielsweise, bin ich so über den Friedhof geschlendert. Gibt es auf den Tafeln oder auf dem Grabstein Sprüche oder Verse. Und einer war, Arbeit war sein Leben. Hat im Prinzip alles getan. Aufopferungsvoll, wie man das auch unterstreichen möchte. Und andere ganz schlicht und einfach oder auch vielleicht groß als Präsentation. Bei Christus ist es wahrlich viel besser. Und wenn du einstimmen kannst und sagen kannst, bei Christus ist es wahrlich viel, viel besser, dann ist es das beste Zeugnis und Bekenntnis in einer Welt, wo die Sünde da ist, der Machtbereich vom Teufel. Ja? Es macht mich auch nachdenklich, wenn man dann solche Lieder singt mit dem König und dem Thron und geht davon aus, dass man eigentlich ja, ein Königreich ansteuert. Ja. Der eine oder andere ist der Überzeugung, der Leib wird in den Sarg reingelegt und das war's dann. Und ich glaube aber, dass bei den Christen das viel, viel weiter ausgeprägt ist, als wenn dein Leib nur in den Sarg hineingelegt ist, so wie es der Werner Ludwig bei der Beerdigung von der Hilde gesagt hat, ist verbunden mit Hoffnung, mit Zukunft, mit Gewissheit und Sicherheit. Nicht so wie der Karl gerade gebetet hat oder jemand anderes, das war, dass wir geborgen und getragen sind in seiner Hand. Nicht nur das, es ist viel, viel mehr. Und unsere sogenannte christliche Welt, evangelikale Welt, hat in den letzten Jahren einen großen Fehler gemacht. Sie ist auf dem Status quo geblieben von dem Ist-Zustand. Wir bauen ein Gemeindehaus, wir setzen alle möglichen Aktivitäten in der Welt. Und letzte Woche hat ja der Ralf bei euch gepredigt. Und er hatte vor Jahren, darum habe ich das auch erwähnt, wie lange wir uns kennen und dass ich hier schon die ein oder anderen geistlichen Impulse bekommen habe, hat er gesagt, wenn du zu viel in der Gemeinde werkelst, verlierst du an Strahlkraft nach außen. Und auf der anderen Seite, wenn du zu viel außerhalb werkelst, vernachlässigst du die Gemeindeglieder und das, worauf es ankommt. Aber weder das eine noch das andere, über das möchte ich heute sprechen, sondern wir sind ja auf dem Weg, wir sind ja auf der Wanderschaft, wir sind ja Pilger. das Beste kommt eigentlich noch zum Schluss. Ob uns das bewusst ist, dass das Beste noch zum Schluss kommt? Sein Reich. Ja? Und ich habe das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern sehr starke Impulse in meinem Leben bekommen in letzter Zeit, wo wir einfach in diesem Status quo verbleiben, Bodenhaftigkeit anzunehmen, uns zufriedenzustellen, was uns die Welt bietet. Ja? Wir lassen uns als Gläubige fast einlullen von der Welt. Und der Feind, der Satan, macht es so strategisch geschickt, dass wir einschlafen dabei, lau werden. Und so möchte ich uns einfach heute Morgen, bevor ich diese Predigt beginne, möchte ich uns auf eine Reise mitnehmen. Eine Reise, ein geschichtlicher Abriss und der Gedanke, wo geht eigentlich die Reise hin? War es das schon mit der Auferstehung Jesu aus den Toten? Oder kommt vielleicht danach noch was? Vielleicht ist gerade auch das eine Möglichkeit, als für eine Gemeinde, für einen Einzelnen, an so einem Tag, wo man weiß, der Heilige Geist ist in mein Leben gekommen, er begleitet uns, vielleicht auch Buße zu tun. Pepe, wenn du gut bist, dass du es abspielst.
Was ihm lieb und fähig ist, der sich aufmacht und weit in die Fremde zieht, um zu suchen, die, die er von Herzen liebt. Denn ich ruht, bis auch der Letzte seiner Freunde bei ihm ist, der voll Sehnsucht und voll Freude mich in die Arme schließt. So ist, ist wahrhaft königlich, diesen König liebe ich. Was für ein König, der ein großes Fest macht, die Armen dieser Welt, der uns seine Brüder, seine Schwestern nennt, weil er wie wir das Leben hier auf Erden kennt. Was für ein König, der aus Liebe seine Krone niederlegt und sie eintauscht gegen eine, die aus Dornen ist. Wer so ist, der ist wahrhaft königlich, diesen König liebe ich. Wer so ist, der ist wahrhaft königlich, diesen König liebe ich. Ist wahrhaft König. König, liebe ihn.
Ja, auf was ich eigentlich raus will, ist das, dass, ihr habt es gemerkt, Auferstehung Jesu aus den Toten. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wie gehst du als Christ damit um, wenn es Aussagen gibt aus der Heiligen Schrift? Jesus kommt wieder, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Die Gleichnisse sagen, wir sollen bereit sein. Wie geht's da dann damit? Vom Ist-Status jetzt und hier. Darauf möchte ich uns ein bisschen sensibilisieren. Ja? Auch mit dem Auftrag, den wir haben. Was passiert, wenn Jesus zurückkommt und sagt, du, Peppi, Hilde, Kali, Maurice, wie sieht's denn aus bei euch? Wie weit wart's bereit? Was habt's gemacht? Wie habt's euren Tag durchlebt? Ich habe euch ganz klare Anweisungen gegeben durch mein Wort, was da in Petrus geschrieben heißt. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Das Leben als Christ, das haben wir bei der Einleitung gehört, das hat mir recht gut gefallen. Es hat Auswirkungen. Der Geist macht der gefallenen Welt sichtbar Herrlichkeit Gottes, Gegenwart Gottes, weil Jesus ist in uns, Jesus wirkt in uns, Jesus verändert unser Wesen. Und plötzlich bin ich mich nicht mehr der gleiche Typ, der ich vorher war. Die Leute werden fragen, sie werden schauen. Du, was ist da passiert? Ich kann Zeugnis abgeben über die Hoffnung, die in mir lebt, die in mir wirkt, die mich verändert. Dieser Vers war geschrieben in 1. Petrus 3,15. Und jetzt kommen die konkreten Fragen. Wie ist das mit der Hoffnung, die wir als Christen haben? Was sagen wir Menschen, wenn sie uns danach fragen? Und es gilt hoffentlich nicht nur an einem Sonntag wie heute, sondern 365 Tage im Jahr. Wie stehen wir Rede und Antwort, wenn Leute uns nach der Hoffnung fragen, die uns hoffentlich erfüllt? Ja? Ich habe vorhin gesagt, es kann auch so dahin plätschern. Und damit wir uns nicht im ersticken oder in Spekulieren geraten, dass wir nicht ins Stottern kommen, sagt uns der 2. Petrusbrief ganz konkret, was die Hoffnung von Christen ist. Petrus antwortet auf ein Problem, das Christus kennen, nämlich das Ausbleiben der Wiederkunft Jesu. Ja? Und jetzt müsst ihr mir helfen, vielleicht mache ich einen Fehler. Wenn ich jetzt knapp 2015 habe und ich rechne die 33 Jahre Jesu ab, dann müsste ich ungefähr sagen, 1980 Jahre warten wir auf die Wiederkunft vom Herrn. Weiß nicht, ist das richtig gerechnet? Wahrscheinlich schon, gell? Also seit circa 1980 Jahren, fast 2000 Jahren, aber das wäre nicht die Hoffnung, also drum schraube ich das oder reduziere das zurück, knapp 1883 Jahre vermute ich, ist von der Endzeit die Rede, von der Wiederkunft Jesu, von dem Tag des Herrn, der kommen wird, von dem Ende der Welt, von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Und bis heute ist anscheinend nichts passiert und der Petrus hat schon berichtet, dass damals Spötter aufgetreten sind. Wo bleibt denn seine verheißene Wiederkunft? Seit die Väter entschlafen ist alles geblieben, wie es seit Anfang der Schöpfung war. So in 2. Petrus 3, Vers 4. Und es ist durchaus gut zu verstehen, wie manche im tiefsten Inneren die Frage stellen, wie seriös ist eigentlich die Botschaft vom Tag des Herrn, der bald kommen wird. Wie zuverlässig ist die Hoffnung der Christen, uns Christen, auf das zukünftige Leben bei Gott, in dem alles mal anders sein wird? Dann möchte ich mit euch aufschlagen, ein Petrusbrief, 2. Petrus, Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, Entschuldigung, wie müsst ihr dann dastehen im heiligen Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, nachdem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach der Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das war aus der Luther-Übersetzung, weil die Schrift größer ist. Aber ich halte mich gern zur Elberfelder, weil es näher am Urtext eben halt dran ist. Auch wenn wir manchmal am Zweifeln sind, ob denn die Zukunft, wie sie die Bibel schildert, eintreffen wird, Petrus lässt sich nicht davon erschüttern. Leute, bleibt doch cool. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, und wenn man es wörtlich nehmen wird, sind gerade mal 2 Tage vergangen. Ja? Und ihr werdet schon nervös. Die Ereignisse, die Jesus vorausgesagt hat, werden schon noch kommen. Einige von ihnen sind schon gewesen oder sie passieren gerade. Andere zeichnen sich ab und andere dauern noch etwas. Für euch ist eins entscheidend wichtig, die Zeichen der Zeit zu beachten, die Zeichen der Zeit zu sehen. Da habe ich jetzt mehrere Punkte rausgezogen. Und du kannst einfach mal so das Revue passieren lassen, was du in deinem Alltag aus den Medien nimmst, aus deiner Umgebung nimmst. Überhaupt mal der Wissensstand. Der eine ist da mehr sensibilisiert und der andere ist da eher, ja, vielleicht ein bisschen unbescholten. Ich sage nicht träumend, aber er sagt, ich muss nicht wissen, was alles in der Welt passiert an argen Dingen. Beispiel, die politischen Ereignisse, die uns Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Kriege, Revolutionen, Bürgerkriege, Diktaturen, totale staatliche Überwachung, Verfolgungen und Flucht. Das zweite auf religiöser Ebene, Esoterik, Aberglaube, Schwärmerei, Antichristusse, Antikirche, Ersatzreligion, Abgötterei, Fanatismus und Fundamentalismus. Ethische Ereignisse, Gesetzlosigkeit, Egoismus, Werteverfall, Perversion jeder Form, soziale Kälte, Missachtung der Menschenrechte. Derzeit auch noch aktuell, wir haben es gerade wieder heute Morgen vernommen, mit Nepal, die jetzt die Flutwelle gehabt haben anscheinend. Überschwemmungen, Erdbeben, Umweltzerstörung, Hungersnot, Katastrophen im Kosmos, Sonnenverfinsterungen, Kälte, chemische Prozesse, das heißt Katastrophen oder auch atomare Verseuchungen wie Fukushima. Und jetzt kommt der Knaller. Auf Ereignisse in der Christenheit, weil wir glauben, uns auch ein Stück rauszunehmen aus dem Ganzen. Liebe erkaltet, Lauheit, Gleichgültigkeit, geistlicher Schlaf, falsche Sicherheit, Irrlehren, falsche Brüder und Schwestern, falsche Propheten und schließlich der große Abfall. Es sind Ereignisse, die seit dem ersten Kommen von Jesus mehr oder weniger schon da waren und da sind, aber zum Ende hin noch ganz massiv kommen werden. Und es ist eigentlich verständlich, dass uns die Ereignisse Angst machen. Christen werden davon auch nicht frei sein. Aber entscheidend ist, dass sie in diesen Ereignissen nicht den Glauben, nicht den Kopf verlieren, dass sie sich nicht verführen lassen, dass sie nicht wegkippen. Denn das größte Ereignis, das mit diesen endzeitlichen Ereignissen kommen wird, ist ein besonderer Tag. Und jetzt mache ich den Sprung genau zur Hilde. Wenn ich auf den Mauris, wenn ich mir das noch im Gedächtnis ist, hat er klar gesagt, eine Formulierung, werdet schon noch sehen. So, werdet es euch schon noch anschauen. Ne? Was hat die Frau nicht alles erlebt? Sie hat sicherlich auch den Spott der Welt, die ganzen Belastungssituationen, die ganzen persönlich privaten Geschichten, die nicht einfach waren, aber sie hat doch die Freude am Herrn gehabt, ja die Sicherheit und die Gewissheit gehabt im Glauben durch diese geistliche Wiedergeburt. Und ich denke, natürlich die letzte Stunde, der letzte Atemzug, der Feind versucht vehement anzugreifen. Aber wie wir es heute Morgen schon gesagt haben, wir fallen in Gottes Hände, wir dürfen uns da ganz hingeben. Die Zeit vom Teufel, vom Satan ist schon abgelaufen, gell?